Ihr Lieben, heute zum letzten Mal das Thema Jüngerschaft, Jüngerleben mittendrin. Dann ist die Theorie zu Ende und dann geht's mit der Praxis erst so richtig los, richtig? 7 Teile. 7 Teile, das ist, finde ich, das ist eine schöne Zahl, ne? Dann denkt man, ja, das ist perfekt, ne? Das ist die göttliche Zahl. Aber nach 7 Teilen über Jüngerschaft, hast du das Gefühl, jetzt hast du alles verstanden? Jetzt ist es einfach? Nee, ne? Ist erst ein Anfang. Also wir denken ja oft, wenn wir was verstanden haben, dann das Nächste. Habe ich kapiert? Das Nächste. Im hebräischen Denken geht das auch ganz anders. Erzählst du was? Und dann erzählst du es nochmal und nochmal und nochmal. Habt ihr mal Johannes 17 gelesen? Lest das mal zu Hause. Johannes 17, wie Jesus betet. Da denkst du, das hat er schon gesagt, das hat er schon gesagt, das hat er schon gesagt. Wieso wiederholt er sich die ganze Zeit? Immer wieder kreist er um dieselben Dinge, um das immer wieder zu betonen, was wichtig ist. Ich denke, damit das so Stück für Stück für Stück sackt. Ich möchte noch mal mit uns beten. Ja, lieber Herr Jesus, so danke für deine Anleitung, dass du unser Lehrer bist, dass wir deine Schüler sind, dass wir dir folgen dürfen und dass du uns zeigst, wie das Leben am besten funktioniert. Herr, so füll du auch heute wieder meinen Mund, dass ich deinen Ruhm verkünde, und rühre du unsere Herzen an, dass wir nicht nur verstehen, sondern dass wir auch in die Lage versetzt werden, Herr, mit dir zu leben. So wie du es gesagt hast, in deiner Kraft. Amen. Ja, heute also das letzte Mal, und das Thema heißt zielgerichtet leben und Segen empfangen. Zielgerichtet leben, Segen empfangen. 3 Punkte habe ich mitgebracht. Das erste, zielgerichtet leben. Das zweite ist, aus Gnade heraus leben. Und das dritte ist, Segen empfangen. Und ich glaube, das sind die 3 Dinge, die das Leben eines Jüngers von Jesus kennzeichnen sollen. Ein fokussiertes Leben, wo die Prioritäten klar geordnet sind. Ein Leben in Gnade, das heißt frei von Zwängen, frei von Gesetzlichkeit, erfüllt von der Freude Gottes und seiner Kraft. Und ein gesegnetes Leben, in dem Gottes Segen durch uns fließt, seine Liebe freigesetzt wird. Und wie finden wir zu so einem Leben? Das erste, zielgerichtet leben, eben haben wir im Kolosser 3 gehört, so sinngemäß fasse ich das mal zusammen, wo Paulus schreibt, richtet euer ganzes Leben nach Jesus aus. Richtet eure Gedanken und euer Tun auf Gottes unsichtbare Welt. Trennt euch von selbstsüchtigen Wünschen, von Habgier, einem ausschweifenden Leben, von einem Leben, das materiellen Besitz für das Wichtigste hält. Legt all das ab wie alte Kleider, die ihr einst getragen habt, aber jetzt nicht mehr braucht. Und stattdessen, sagt er, zieht neue Kleider an, die von innerer Schönheit zeugen. Barmherzigkeit soll daraus hervorscheinen, Güte, Bescheidenheit, Nachsicht, Geduld, das sind die Früchte des neuen Geistes, der in euch lebt. Und diese Früchte sind nicht mehr selbstsüchtig, sondern haben Gott im Blick, haben den Nächsten im Blick. Und in Liebe sollt ihr miteinander verbunden sein. Und da nennt er 2 ganz konkrete Dinge, an die wir vielleicht gar nicht zuerst denken, wenn wir Liebe hören. Nämlich, dass er sagt, zuerst ertragt einander und dann vergebt einander. Ertragt einander und vergebt einander, das ist auch Liebe. Wir freuen uns ja nicht immer nur übereinander, meistens schon. aber nicht immer. Manchmal müssen wir einander auch ertragen und dann immer wieder vergeben, wo wir uns gegenseitig verletzt haben. Und wir alle tragen Verletzungen mit uns rum, und es ist wichtig, dass wir verstehen, verletzte Menschen verletzen Menschen. Und gerade der oder die, der dir die meiste Mühe macht, bei dem es dir am schwersten fällt, ihn anzunehmen, weil er so eigenartig und kantig ist, gerade der braucht deine Liebe am meisten. Denn er hat seine Gründe, warum er so geworden ist, wie er ist. Er ist nicht einfach ein schlechter Mensch, sondern jeder hat seine Geschichte von Verletzungen hinter sich. Die haben uns auch geprägt und mit zu dem werden lassen, der wir heute sind. Und darum sagt Paulus, ertragt und vergebt einander und dabei lernt ihr Selbstbeherrschung und Ausdauer. Durch Ertragen und Vergebung lernst du Selbstbeherrschung und Ausdauer. Wusstest du das? Selbstbeherrschung, Ausdauer, Geduld, das sind ja Tugenden, die man gewinnt, wenn man sie immer wieder übt. Im Ertragen unangenehmer Umstände oder Personen lernen wir Geduld, werden wir geschliffen, selbstloser zu sein. Indem wir einander dienen, indem wir einander tragen. Und ich glaube, jeder von uns möchte gerne ein geduldiger Mensch sein. Aber Geduld lernen wir durch geduldiges Ausharren. Und das wollen wir nicht, sondern wir beten, lieber Herr, schenk mir Geduld, aber bitte schnell, am besten sofort. Aber wir merken, so eine Herzensveränderung, das ist nicht nur ein einmaliges Ereignis, sondern auch ein Prozess, ein Weg der Veränderung, der gegangen werden will. Und indem wir unserem Leben ein klares Ziel geben, gehen wir auf diesem Weg voran. Und so heißt es in 2. Petrus 1, wenn ihr diesen Weg geht und dabei vorankommt, wird euer Glaube nicht leer und wirkungslos bleiben, sondern ihr werdet unseren Herrn Jesus immer besser kennenlernen. Wer aber nicht auf diesem Weg ist, der tappt wie ein Blinder im Dunkeln, denn er hat vergessen, dass er von seiner Schuld befreit wurde. Deshalb sollt ihr euch mit aller Kraft in dem bewähren, wozu Gott euch berufen und auserwählt hat. Dann werdet ihr nicht vom richtigen Weg abkommen und die Tür zur ewigen Welt unseres Herrn und Retters Jesus Christus wird euch weit offen stehen. Also Wachstum im Glauben ist ein Weg und manchmal auch ein Kampf, aber er ist möglich und führt in die Weite. Weil wir ihn ja nicht alleine gehen, sondern weil Jesus uns dabei hilft. Das ist der erste Punkt, zielgerichtet leben, und jetzt der zweite Punkt, aus Gnade heraus leben. Das Geheimnis eines weiten und siegreichen Lebens ist, dass wir erkennen, zwei Dinge, Gnade und Anstrengung sind keine Widersprüche. Gnade und Anstrengung sind keine Widersprüche, wie wir das manchmal denken. Wir reduzieren Gottes Gnade manchmal darauf, dass er uns unsere Sünden vergeben hat. Und wir sagen, das ist Gnade. Und klar, dabei können wir uns nicht, müssen wir uns nicht anstrengen. Das müssen wir nur annehmen. Aber das ist, Gnade ist mehr als Sündenvergebung. Ein Leben in der Gnade Gottes ist ein Leben in seiner Kraft und Vollmacht. Das bringt Früchte hervor. Das ist die Gnade, die unser Leben jeden Tag prägen und verändern will. Und da dürfen wir und müssen wir mit Gott zusammenarbeiten. Und da an dieser Stelle vergleicht Paulus unser Leben mit dem eines Leichtathleten in einer Wettkampfbahn. Und er sagt, als Jünger Jesu müsst ihr trainieren, der Beste zu sein, das beste Leben im Geist zu führen, euch Gott so gut wie möglich zur Verfügung zu stellen, wie ihr nur könnt. Ist das ein Widerspruch zu Gnade? Ihr Lieben, es ist kein Widerspruch. Wenn ihr das tut, wenn ihr euch Gott so gut ihr könnt öffnet und mit ihm zusammenarbeitet, dann kann Gott viel besser an euch wirken und seine Gnade fließen lassen, als wenn ihr euch verschließt oder wenn ihr träge seid. Logisch, oder? Wir strengen uns also an, ein vorbildliches Leben zu führen nach Gottes Maßstäben, nicht um uns damit den Himmel zu verdienen, nicht um Fleißpunkte zu sammeln, sondern damit Gott besser in uns wirken kann. Und wir üben uns in der Kunst des Empfangens. Wir halten Gott still, wir hören auf ihn, wir leben so, wie er es uns sagt, wir studieren sein Wort, wir tun seine Werke. Und das ist, könnte man sagen, der Schlüssel zum Schloss der Gnade. Damit erschließt du sie dir, dass sie in dich fließen kann. Und alle Selbstbeherrschung, sagt Paulus, fängt mit dem Körper an. Hast du körperliche Disziplin, dann kannst du auch geistliche Disziplin haben. Und er macht deutlich, der Körper soll ein guter Diener sein, weil eins ist er nicht, ein guter Herrscher. Er ist ein guter Diener, aber kein guter Herrscher. Das soll er nicht sein. Wenn dein Körper dir vorgibt, wie du lebst, dann lebst du irgendwo ungezügelt, aber nicht für Gottes Reich. Und trainieren heißt, ich mache mir einen Plan, ich lebe zielstrebig, um dadurch langfristig Dinge zu lernen und tun zu können, die ich im Moment noch gar nicht kann. Wenn du dir vornimmst, einen Marathon zu laufen, dann kannst du einen sehr starken Willen haben und sagen, ich schaffe das, ich laufe gleich los und du schaffst es trotzdem nicht. Weil es liegt nicht an deinem Willen, sondern du hast nicht trainiert. Du musst trainieren. Und das Training hilft dir dann irgendwann Dinge zu schaffen, die du jetzt noch nicht kannst, weil es dir hilft, Kraft aufzubauen. Dafür ist Training da. Und das geht für den Körper und genauso geht es auch für den Geist. Durch Disziplin, Kraft aufzubauen. Jesus sagt, ein Schüler steht nicht über seinem Meister. Im besten Fall kann er werden wie sein Lehrer, wenn er alles von ihm gelernt hat. Wenn er alles von ihm gelernt hat. Und was müssen wir nicht alles lernen? Da hinten sitzt die Marlene, die lernt gerade lesen und schreiben. Und das ist ganz schön anstrengend manchmal. Macht aber auch Spaß. Training heißt, ich gehe Übungen nach, die mir helfen, Kraft zu bekommen. Und diese Übungen mache ich nicht zum Selbstzweck, sie sind nur Mittel zum Zweck. Sie sind dazu da, dass ich mehr Gnade in mich aufnehmen kann. Also wenn ich bete oder in der Bibel lese, dann nicht, um von Gott eine Eins zu bekommen, dass er mir auf die Schulter klopft und sagt, das hast du aber wieder fleißig gemacht. Ich mache Gott damit keinen Gefallen, sondern wir üben uns dabei, still zu sein, zu hören. Wir lernen Nein zu sagen zu anderen Sachen und unsere Zeit und Aufmerksamkeit auf Gott zu richten. Und dadurch geben wir ihm Gelegenheit, an uns zu wirken. Und wir machen die Erfahrung, je regelmäßiger wir das tun, desto leichter wird es. Kennst du die Erfahrung auch? Wenn du was anfängst, ist es eigentlich fast immer schwer, oder? Aber je öfter du es machst, desto leichter wird es. Aber im Mittelpunkt steht, dass die Beziehung zwischen dir und Gott gefördert wird. Und Übungen, die dir dabei nicht helfen, die kannst du weglassen. Gottes Ziel ist es, dass die Früchte des Geistes in uns gut wachsen. Liebe, Güte, Freundlichkeit, Selbstbeherrschung, Sanftmut oder Milde, hat Miriam eben gelesen, finde ich auch ein schönes Wort. Milde, Geduld, Freude, Friede. Das müssen wir uns aktiv vor Augen halten. Und daraus können wir Fragen konkret für uns ablaufen. Zum Beispiel erste Frage, wie würde mein Leben aussehen, wenn ich ganz eng mit Jesus verbunden wäre? Was würde ich dann tun und was würde ich dann lassen? Zweite Frage, was hält mich davon ab, heute schon genauso eng mit Jesus zu leben, wie ich denke, dass es gut wäre? Dritte Frage, was sind wohl Übungen, durch die ich Kraft bekomme, genauso mit Jesus zu leben, wie ich mir das wünsche? Was könnte mich dabei stärken? Und was könnte ich weglassen, weil es mich schwächt? Darum geht's. Wir beeinflussen unser Denken und unseren Körper positiv. Und das hilft andere Gedankenmuster, Gefühle, Verhaltensweisen, die uns nicht gut tun, zu überwinden und gute Gedanken, Gefühle und Verhaltensmuster einzuüben. Und der Körper, ihr Lieben, das unterschätzen wir manchmal, weil wir denken, na, wenn ich die Sachen kapiert habe, dann läuft's doch. Aber es ist nicht so. Weil unser Verstand, der ist zwar gut darin, Dinge zu erkennen, aber nicht immer gut darin, die Dinge auch umzusetzen. Der Verstand kann Entscheidungen treffen, aber er kann nicht einfach so Gewohnheiten verändern, die ihren Sitz in unserem Körper haben. Ich möchte, mach mal ein Beispiel. Wenn du überlegst, was macht dir Freude? Mein Verstand, der kann erkennen, Freude ist gut, ich brauche Freude. Aber er kann mir nicht befehlen, jetzt freu dich halt. Dazu muss ich schon was machen, muss ich mich in Bewegung setzen. Und wie entsteht Freude? Die Bibel sagt, das weißt du auch selber, durch Feiern. Durch Feiern. Es braucht den ganzen Menschen. Nur mit dem Verstand feiern im Kopf ist schwierig, ne? Versuch mal im Kopf zu tanzen. Und weil Gott will, dass seine Kinder feiern, hat er im Alten Testament schon dem Volk Israel viele Feste geschenkt. 7 große Feste, die sich durch das Jahr ziehen, einige mehrere Tage lang, insgesamt 20 Festtage über das Jahr verteilt, plus 52 Mal den Sabbat als wöchentlichen Feiertag, plus alle 7 Jahre ein Sabbatjahr, plus alle 49 Jahre ein Jubeljahr. Ein ganzes Jahr lang jubeln und feiern. Gott hat Ideen, oder? Der findet ein Jubeljahr. Also muss er Freude mögen. Aber wer von uns traut sich, so lange zu feiern? Mal zum Vergleich, ich habe das recherchiert. Das deutsche Bundesland mit den meisten Feiertagen ist heute Bayern. Und die haben gerade mal 13. Das Land mit den meisten Feiertagen weltweit ist heute, denkt mal auch nicht unbedingt, aber Japan mit 16. Aber Gott sagt, schreibt seinem Volk vor, 20 Feiertage plus 52 Tage im Jahr. Weil Festtage es uns ermöglichen, in aller Ruhe, mit Genuss und Freude das Leben zu genießen. Beim Feiern atmen wir auf, dürfen großzügig sein, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben, jetzt nicht zu arbeiten. Wenn du dir einfach das so machst, ohne Feiertag, dann denkst du, irgendwas stimmt nicht. Aber der Feiertag setzt einen schönen Rahmen. Feiern schafft einen Freiraum für Leib und Seele und Gott gönnt die uns von ganzem Herzen. Und deswegen, ihr Lieben, sage ich euch jetzt etwas, was du bestimmt noch nicht wusstest. Geistliche Übung hört sich so theoretisch an, so anstrengend, ne? Eine geistliche Übung ist Feiern. Du musst feiern. Du musst es lernen, dich mehr zu freuen, mehr zu feiern. Das ist eine Übung, die Gott seinem Volk vorgibt. Mindestens 20 Tage im Jahr plus 52 Tage im Jahr. Und darin sehen wir solche Übungen, die machen Freude. Aber die Leute heute haben das vielfach vergessen und können sich nicht mehr richtig freuen und feiern, weil wir vergessen haben, innezuhalten. Und viele stecken sich Ziele und wenn sie die erreicht haben, was machen sie dann? Gleich weitermachen. Besser ist, erstmal einen Monat feiern. Na, geht nicht immer, ne? Aber ausgiebig feiern. Weil was heißt feiern? Auch feiern heißt, dankbar auf das zurückzublicken und aus Gottes Hand zu nehmen, was ich erreicht habe. Das geht mir verloren, wenn ich gleich weitermache. Und ich lese euch dazu auch noch eine Bibelstelle vor, wenn du noch skeptisch bist, dass du ganz sicher bist, dass Gott das auch wirklich so meint. 5. Mose 14, Verse 24 bis 26. Da steht, wenn ihr aber weit vom Heiligtum entfernt wohnt und der Herr euch sehr reich beschenkt hat, dann könnt ihr den zehnten Teil der Ernte vielleicht nicht dorthin bringen. Dann verkauft ihn, steckt das Geld ein und kommt damit an den Ort, den der Herr, euer Gott, für sich auswählen wird. Hier kauft euch alles, was ihr gerne hättet. Rinder, Schafe, Ziegen, Wein und ein anderes berauschendes Getränk und was ihr euch sonst noch wünscht. Feiert mit euren Familien in der Gegenwart des Herrn ein fröhliches Fest, esst und trinkt. Feiert. Schön, ne? Und wenn wir das tun, dann verstehen wir viel besser, nicht nur mit dem Kopf, dass Gott ein Gott der Freude ist, ein großzügiger Geber. Und das ist anders, als wenn wir darüber bloß nachdenken und lesen. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis, zwischen Nachdenken und Leben, zwischen Passivität und Training. Und deshalb rede ich seit Wochen da auch immer mal wieder drüber. Feste und Feierlichkeiten sind ein Freudentraining. Aus diesem Grund bekommen sie viel Raum in Israels Kalender. Und in dieser Welt gibt es so wenig echte Freude, deshalb müssen wir sie sogar trainieren. Und wie ich das schon gesagt habe, der Sabbat, den gibt Gott uns, um miteinander zu feiern, Gott zu feiern, zur Ruhe zu kommen von unserer Arbeit und das Leben zu genießen. Und deshalb übe dich darin, diesen Tag, den heiligen Sabbat, den Gott heilig nennt, so schön zu gestalten, wie du kannst. Freu dich an ihm und beschenk deine Lieben an diesem Tag mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und Fürsorge, die du aufbringen kannst. Dann wirst du Gott auf die Spur kommen und im Glauben wachsen. Das war der zweite Punkt. Zielgerichtet leben heißt, aus Gnade heraus leben dürfen. Und jetzt noch das dritte, Segen empfangen. Was hindert den Segen, in unser Leben zu fließen? Wie können wir ihn freisetzen? Es ist relativ einfach, wenn du Dinge tust oder Verhaltensweisen, die Gott nicht segnen kann, dann kann er dich nicht segnen. Dann musst du die zur Seite legen, alte Kleider ausziehen. Wenn Gott zum Beispiel deine Arbeit und dein Geld segnen soll, dann musst du erst aufhören, dich und andere auszubeuten, rücksichtslos zu sein, geizig zu sein, zu betrügen, denn solche Dinge kann Gott nicht segnen. Und wieder, ihr Lieben, um hier frei zu werden, um Segen zu empfangen, helfen hier geistliche Übungen. Und ich möchte das ganz grundsätzlich halten und sagen, es gibt zwei Arten geistlicher Übungen. Das eine sind Übungen, die die Hingabe an Gott fördern, und das andere sind Übungen der Enthaltsamkeit, die uns stärken, schlechte Dinge nicht zu tun. Und diese zwei Übungen, die entsprechen den zwei Grundarten von Sünde, die es auch gibt. Zuerst sind das Dinge, die wir tun. Dann gibt es aber auch Sünden, die darin bestehen, dass wir Sachen nicht tun, die wir eigentlich tun sollten. Also, wenn du ein Problem hast, dass du oft Dinge tust, die du eigentlich nicht tun solltest, dann musst du lernen, dich selbst zu beherrschen. Übungen der Enthaltsamkeit wie Beten, Fasten, Stille und Einsamkeit werden dir an der Stelle helfen. Und dann ist das Entscheidende nicht, was du tust, sondern was du nicht tust. Das sollst du lernen, Dinge zu lassen. Bei Übungen der Enthaltsamkeit verzichtest du auf das, was du normalerweise tust und verbringst stattdessen Zeit mit Gott. Ein Beispiel: Fahre mal ein Wochenende, ein ganzes freies Wochenende ans Meer, ohne einen Plan, was du tun willst. Lass dein Handy zu Hause und setz dich einfach an den Strand und sei offen für das, was passiert. Lass die Gedanken des Alltags zurück und wenn sie dich einholen, dann lass sie einfach durch dich durchziehen und sei da, ohne Ziel, ohne Plan, offen für das, was Gott dir zeigt. Wenn du das machst, dann bist du frei, das einfach nur da zu sein. Und das brauchen wir. weil wir dann wahrnehmen, wie es unserer Seele wirklich geht, weil wir dann offen werden zu hören, was Gott uns sagen will. Dazu dienen Übungen der Enthaltsamkeit. Und wenn bei dir der zweite Punkt mehr das Problem ist, Unterlassungssünden, wenn dein Leben sehr passiv ist, wenn dein Glaube sehr theoretisch ist, aber du das nicht leben kannst, was hilft dann? Es hilft nicht, dich zu grämen, sondern zu üben. Du musst lernen, aktiver, mutiger und freier zu werden und zu handeln, von dir selber mehr abzusehen und dich selbst zu verschenken. Deine Zeit, deine Aufmerksamkeit, dein Geld, und dann helfen Übungen der Hingabe. Und da möchte ich auch ein Beispiel sagen. Schenke doch mal deinen Lieben ein freies Wochenende, wo du mit ihnen zusammen bist und nur das tust, was sie von dir wünschen und nicht das, was du jetzt gerne machen würdest. Höre auf ihre Bedürfnisse und sei da, einfach da mit deiner ganzen Aufmerksamkeit. Lass wieder dein Handy zu Hause, lass deine eigenen Wünsche zu Hause, dein Ego, und verschenke dich selbst. Und wenn du das tust, wirst du vermutlich zwei Beobachtungen machen. Erstens, du wirst merken, wie schwierig das ist, seine eigenen Pläne hinten anzustellen. Und zweitens, du wirst staunen, wie schön es ist, für andere da zu sein und ihre Freude und ihre Dankbarkeit dir gegenüber zu spüren. Das eine oder das andere. Beides hilft, im Glauben zu wachsen, Freude zu erleben, zu verstehen, was Jesus meint, wenn er sagt, geben ist seliger als nehmen. Wir sollen das in die Tat umsetzen und frei werden von falschen Prioritäten, frei zu lieben, frei uns endlich mehr zu freuen und jetzt schon in Gottes Reich zu leben. Das ist der Segen, der aus einem zielgerichteten Leben erwächst. Das waren jetzt drei Punkte. Zielgerichtet leben und Segen empfangen, wie geht das? Trainieren, lernen, aus der Gnade zu leben, lernen, den Segen Gottes ganz praktisch zu empfangen und zu teilen. Und da frage ich dich jetzt zum Schluss, mit welcher Übung möchtest du heute beginnen? Welchen Menschen möchtest du heute mit deiner Zeit und deiner Liebe überraschen? Überleg mal. Am besten fängst du heute damit an. Amen.